Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Willkommen bei einer Reportage über ein besonderes Projekt. Ich bin Uwe Kulnig und meine heutigen Gäste sind Dr. Ingfried Richardson und Professor Klaus Wolf. Es geht um das Projekt Das jüdische Erbe Bayerisch-Schwabens. Lassen Sie uns einfach hören, was es mit diesem Projekt auf sich hat und wie es umgesetzt wurde. Liebe Ingfield, lieber Herr Wolf, ich freue mich sehr, dass Sie heute in unser gläsernes Studio nach Schwabing gekommen sind. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank.
Wir sind gerne hier.
Ja, das Projekt, ich habe es eben genannt, aber wir müssen erstmal einen Einstieg finden. Was ist das überhaupt für ein Projekt?
Wir haben das jüdische Schwaben visualisiert. Zunächst mal, was ist überhaupt das jüdische Schwaben? Die meisten können damit wohl nicht viel anfangen. Tatsächlich gibt es eine mehr als ein halbes Jahrtausend lange Geschichte jüdischer Besiedlung im bayerischen Schwaben. Es gab dort sehr viele Landgemeinden, kleine Städtchen, wo Juden und Katholiken oder Juden und Protestanten jeweils ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ausmachten. Es war ein gutes, gedeihliches Zusammenleben bis 1933 und das war dann der große Kulturbruch. Es ist aber noch einiges erhalten von diesen jüdischen Gemeinden bis heute. Gebäude, Schriften, Friedhöfe, die ehemaligen Wohnhäuser. Und die sollten sichtbar gemacht werden. Und das kann heutzutage nur online in einem Digitalprojekt passieren. Und dazu, ich habe mich schon länger als Forscher mit der Geschichte des jüdischen Schwaben beschäftigt, dazu habe ich einen Partner gesucht, der das digital sichtbar machen kann. Und da bietet sich Bavaricon an. Bavaricon ist eine Plattform der Bayerischen Staatsbibliothek in München, wo Kulturgüter des Freistaats Bayern sichtbar gemacht werden. Bilder, Podcasts, sogar 3D-Modelle und Simulationen. Und inspiriert hat mich ein Bavaricon-Projekt, das ich gemacht habe zu den Urkunden Ludwigs des Bayern und dachte, das können wir auch größer machen als Projektformat. Und da haben wir gesagt, jetzt digitalisieren wir das gesamte jüdische Schwaben.
Und dadurch entstand auch diese Idee oder gab es noch einen ganz besonderen Anlass?
Ja, wie gesagt, also ich habe mich wissenschaftlich damit beschäftigt und ich kannte Bavaricon und ich dachte mir, wir müssen der Öffentlichkeit das einfach zugänglich machen. Hinzu kam natürlich auch dieses Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und da dachte ich mir, on the long range, wie man auf Bayerisch sagt, könnte auch das bayerische Schwaben da sichtbar gemacht werden. Denn Bavaricon, das ist das Tolle, ist ja smartphone-fähig. Also jeder, der ein Smartphone hat, kann sozusagen eintauchen in die Kulturschätze Bayerns.
Dann gehe ich doch gleich mal direkt ins Handy rein, das, was wir ja gerade gehört haben. Ingfried, was kann ich denn sehen, wenn ich jetzt mein Handy nehmen würde, gehe ins Bavaricon und was kommt also, auf mich zu? Was sehe ich? Was kann ich fragen?
Ja, du müsstest jetzt erstmal Google-Suchfunktion machen, das jüdische Erbe Bayerisch-Schwabens. Dann kommt von 1560 bis 1945, dann kommst du auf den Link von der Seite von Bavaricon und da ist dann ein Überblick. Den Überblicktext habe ich geschrieben. Ich habe alle Überblickstexte für alle Orte geschrieben und da wird das kurz erklärt, dieses Projekt, und dann wird aufgelistet 24 Orte in Bayerisch-Schwaben, von denen Objekte jüdischen Lebens und jüdischer Geschichte gezeigt werden. Und dann kann man jeden dieser Orte anklicken und dann rattert das so runter eine ganze Liste von Fotos und digitalisierten Objekten. Die kann man anklicken und dann sieht man, ja, wenn man das sich vergegenwärtigt, sieht man, was für ein Reichtum an jüdischer Kultur wir einstmals in Bayerisch-Schwaben gehabt haben. Und wie Klaus schon gesagt hat, also es sind darunter zu finden Häuser, frühere Synagogen. Es sind Rabbinerhäuser zu finden. Es ist Kleidung zu finden. Es sind Ritualobjekte zu finden. Und ja, da stellt sich natürlich die Frage, wie haben wir das alles gefunden? Das ist nämlich das große Ding. Insofern ist es ein Pilotprojekt. So etwas hat es vorher noch nirgendwo in Deutschland gegeben. Ich denke auch nicht in Europa. Es ist das erste große Digitalisierungsobjekt zu jüdischem Erbe. Und das haben wir durchgeführt in Bayerisch-Schwaben. Und wir haben es noch mit einem Kooperationspartner durchgeführt, zu dritt. Das Jüdische Museum Augsburg war noch dran beteiligt, wir Universität Augsburg. Ich habe es seitens der Universität Augsburg durchgeführt. Und das Jüdische Museum hat die Objekte digitalisiert, die sich bei denen im Museum befinden. Und ich war mit einem Fotografen 2 Jahre auf dem Land unterwegs in Bayerisch-Schwaben an den Orten, wo es frühere jüdische Gemeinden gab, und musste natürlich in Keller, auf Dachboden. Ich musste mit vielen älteren Leuten reden. Und das war ein immenser Rechercheaufwand.
Das ist, was man Feldforschung nennt.
Genau, es war Feldforschung.
Das Wort. Also das sind auch Örtlichkeiten wie im Ries, die sind jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht so großartig erschlossen. Also es gibt in Bayern tatsächlich noch Gegenden, die sehr ländlich sind, sehr idyllisch auch, aber dort ist es wirklich ein Abenteuer, sich da ein bisschen auf die Suche nach kulturellen Spuren zu begeben. Und ich glaube, ihr seid auch mal auf Dachböden geklettert und habt dann ständig Malereien gefunden.
Ja, wir haben Malereien gefunden, zum Beispiel so ein Beispiel, ich kann ja mal ein paar Beispiele sagen, weil das, die Objekte, die stehen ja nirgendwo. Wir sollten ursprünglich eine Liste liefern von Objekten, die wir digitalisieren. Geht aber gar nicht, weil die muss man ja erstmal finden. Ja, und die muss man in diesen Orten finden. Und das sind Orte, ja, die sind abgelegen. Also nehmen wir mal diesen Ort Ederheim, wo ich war. Also wie lief das ab? Ich musste erstmal schauen, wer ist überhaupt Historiker und geschichtskundig vor Ort? Wer wohnt da? Wer weiß was über die frühere jüdische Geschichte? Das setzte viele Telefonate voraus, bis ich an die einschlägigen Leute dann kam. Ja, und dann erfährt man zum Beispiel, das habe ich dann von Herrn Beck erfahren, dem Archivar von der Harburg, der hat mir dann gesagt, da gibt's einen alten jüdischen Bauernhof und da hat der Besitzer ein altes Teil von einer alten hebräischen Ofenbank. Da ist noch ein Teil da. Fahr da mal hin mit deinem Fotografen und schau dir das mal an. Und dann sind wir zum Beispiel mit meinem Fotografen, bin ich jeden Morgen dann immer in der Phase morgens um 5 los. So früh ging das los. Zum Beispiel nach Ederheim, dann sind wir zu diesem Bauernhof hingefahren, also dem Herrn, dem das heute gehört. Und der kannte uns natürlich nicht, aber war informiert und er sagte dann, ja, ich zeige Ihnen jetzt mal was ganz Besonderes. Das habe ich hier, das ist das einzige Relikt, was es noch gibt, das jüdische Relikt aus Ederheim. Hier gab es mal eine frühere jüdische Gemeinde. Ich habe als kleiner Junge auf dem Dachboden habe ich ein altes Stück von einer Ofenbank gefunden mit hebräischer Inschrift. Und das war mein Schatz. Und ich habe das niemandem erzählt und habe das 30 Jahre versteckt. Und erst als 30-Jähriger, als mir dann das Haus hier gehörte, das Anwesen, das früher ein jüdischer Bauernhof war, da habe ich es wieder ausgepackt und hier haben sie es jetzt und sie dürfen es fotografieren und dürfen es für Bavarikon nehmen. Ja, und was war das dann? Das war der untere Teil einer Ofenbank und da stand noch drauf auf Hebräisch 1847 geschaffen von Zilli und so Einstein, ja, und in hebräischer Inschrift. Und das ist da kann man sagen, das ist das einzige materielle Relikt, was in Ederheim vor Ort noch vorhanden ist und was auf diese frühere jüdische Geschichte hinweist, ja. Ansonsten gibt's noch ein paar Gemälde und so weiter. Aber so bin ich zum Beispiel in fast allen Orten vorgegangen. Erstmal alle 1000 Leute angerufen. Wer ist Fachmann? Wer ist der Stadtarchivar? Was weiß der Bürgermeister? Welche älteren Leute sind besonders gut informiert? Und dann muss ich die alle anrufen oder zu denen hinfahren und sagen, was wissen Sie, ja? Oder ein anderes Beispiel, mich hat das überwältigt, was ich zum Teil erlebt habe mit den älteren Menschen. Also ohne das wäre das nicht gelaufen, hätte ich nichts gefunden. Es war wirklich Feldforschung. Als ich zum Beispiel in Heinsfahrt war, da steht heute eine wunderschöne restaurierte Synagoge, unglaublich schön, noch mit einer früheren jüdischen Schule. Und daneben steht ein Wohnhaus. Und als ich da mit meinem Fotografen war, mit Roman Tarasenko aus Augsburg, den habe ich für das Projekt ausgewählt, Da hatten wir schon, haben wir die Synagoge fotografiert, die jüdische Schule. Und dann kam plötzlich ein alter Mann aus dem Haus raus, neben der Synagoge. Das ist der Herr Wittig gewesen. Und während die anderen da alle beschäftigt war, bin ich so mit ihm ins Gespräch gekommen, weil man muss immer erstmal Vertrauen aufbauen und ein, zwei Stunden reden, sonst passiert nichts. Und dann, dann waren die alle weg, ich war mit ihm alleine und ihm ging's auch nicht gut gesundheitlich. Und dann sagt er, ja, ich hab hier ganz tollen Schatz, wollen Sie es mal sehen, was ich habe? Es ist mir ständig passiert, sowas. Und dann sagt er, ich habe den alten Synagogenschlüssel noch von der Synagoge von Heinswart. Sein Haus liegt genau neben der Synagoge und seine Familie hat später völlig regulär dieses Haus gekauft von der früheren jüdischen Familie. Und das war damals das Zentrum der jüdischen Gemeinde, sein Haus. Mhm. Und dann sagt er, ich habe aber noch viel mehr. Ich rücke Ihnen jetzt auch mal meine Fotoalben rum. Ich habe noch alte Fotos von dem rituellen Tauchbad, von der jüdischen Schule, von der Laubhütte. Ich habe noch eine tolle Ofenbank. Das zeige ich Ihnen alles. Ja, und das passierte alles, während alle anderen weg waren. Und ich mit dem 80-jährigen Herrn alleine da saß, saßen wir auf der Bank draußen. Und dann hatte ich danach ungefähr 30 tolle Objekte, die man fotografieren konnte. Als mein Fotograf wiederkam vom jüdischen Friedhof, habe ich gesagt, so, das haben wir jetzt.
Super.
Und er hat das dann fotografiert und ich musste natürlich zu allen Objekten dann auch die Objektbeschreibung und die Recherche machen. Es mussten Texte sein. Ja. Und das war knallharte Arbeit, 800 Objekte meinerseits und das jüdische Museum hat auch 800 Objekte von ihrer Seite geliefert und alle meine Daten gingen dann ans Jüdische Museum Augsburg und wurden in Museumsplus eingespeist und von denen ging die Lieferung an die Bayerische Staatsbibliothek.
Was vielleicht dieses Projekt noch interessant macht, wir machen auch Quellen der Wissenschaft zugänglich. In Ichenhausen zum Beispiel haben wir eine, würde ich sagen, Mitteleuropa ganz einzigartige Sammlung von sogenannten Torah-Wimpeln. Auf dem Torah-Wimpel steht drauf, wie der Knabe heißt, der beschnitten wurde, wie sein Vater hieß. Man kann damit genealogische Studien machen. Die sind aber zugleich auch wertvoll bestickt, also mit wunderbaren bildlichen Motiven für Textilforschung interessant. Und dadurch, dass jetzt das nicht nur mit deutschen Metatexten, mit deutschen Texten beschrieben wird, sondern auch auf Englisch, ist das der internationalen Scientific Community zugänglich. Ja, also die Experten für diese Torah-Wimpel, die sitzen gar nicht in Deutschland. Die sitzen in Israel, die sitzen in Kalifornien. Und diese Experten können jetzt quasi mit dem Smartphone oder mit dem iPad Forschung betreiben, die Quellen edieren und auswerten. Also wir haben sozusagen nicht nur für die breite Öffentlichkeit, sondern auch für die Wissenschaft eine Quellenedition geschaffen. Und das ist eben das Faszinierende an dem Prinzip von Bavaricon, nicht? Also höchste Qualität bei der digitalen Präsentation, wissenschaftliche Exzellenz bei der Beschreibung der Objekte, sodass das Ganze auch zitierfähig ist. Ja.
Das ist sehr wertvoll, gerade für Wissenschaft natürlich auch.
Vielleicht kann ich noch mal kurz was zu den Torah-Wimpeln sagen, was Klaus angeschnitten hat, weil die Bedeutung ist wirklich immens. Und diese Torah-Wimpel wurden gefunden in den 1990er Jahren, als man alle ländlichen Synagogenbauten durchsuchte in Süddeutschland. Und dann hat man in Ichenhausen eben auf dem Dachboden diese Torah-Wimpelsammlung gefunden, die natürlich total zerknittert war und alles. Über 90 Torah-Wimpel, das ist einer der größten Schätze in Süddeutschland und ich würde mal sagen in Europa auch, was dort gelegen hat. Und das musste natürlich zum Teil auch erstmal restauriert werden. Das ist bei einem Großteil passiert, aber bei vielen nicht. 9 dieser Torah-Wimpel waren schon in großen Ausstellungen, aber der Großteil, das haben wir wirklich zum ersten Mal, also ich weiß noch genau, 2022 waren der Fotograf und ich in der Synagoge in Ichenhausen, haben 3 Wochen lang von früh bis abends spät diese Torah-Wimpel ausgerollt, die dort liegen in der Synagoge Ichenhausen. Und es ist jetzt so gut fotografiert, dass man praktisch man sieht jeden Stich, man sieht jedes Garn. Das heißt, da kann auch eine andere Forschung noch losgehen. Textilforschung. Was sind das für Garne, die genommen haben? Das ist absolut einzigartig. Sowas hat es noch nicht gegeben. Und es war eine immense Arbeit. Und ich habe dann oft gedacht, ach, was würde jetzt passieren, wenn hier ein Brand wäre? Alle Torah-Wempel sind weg. Aber dadurch, dass wir alles fotografiert haben, das ist ein unglaublicher Schatz für die ganze Welt kann da forschen, an dem, was wir da, auch aus Ichenhausen haben wir über 200 Objekte fotografiert, was alles vom jüdischen Erbe vorhanden ist. Also Ichenhausen.
Durch Digitalisierung werden ja auch die alten Objekte geschützt bei der Erforschung. Ja, man kann nicht immer die Originale anschauen. Mhm. Wir haben auch wertvolle alte Drucke des 17. Jahrhunderts digitalisiert, die sehr zerbrechlich und kostbar sind. Und so das digital kann ich die Schrift vergrößern, kann mich ganz anders damit beschäftigen und gleichzeitig schone ich die Objekte. Und das ist das Entscheidende.
Ja, mir ist so, als hätte ich gelesen, dass diese Wimpel eigentlich nicht ausgestellt werden dürfen.
Genau.
Wie gehen Sie denn mit dem Projekt aus oder Problem aus? Weil Sie werden ja quasi ausgestellt, weil Sie sichtbar gemacht werden. Ist das kein Problem gewesen?
Nee, das ist kein Problem. Also nur so kann ich sie sichtbar machen, ohne sie zu zerstören.
Ja, es ist schön.
Und nach dem Fotografieren werden sie wieder sorgfältig eingewickelt und unter bestimmten klimatischen Bedingungen so konserviert, dass sie eben nicht weiter zerfallen oder beschädigt werden.
Ich dachte, es sei vielleicht irgendwie eine Vorschrift, dass man die nicht ausstellen dürfe.
Nee, das ist,
es ist nur vorsichtshalber.
Das sind rein konservatorische Gründe.
Dann habe ich das falsch verstanden.
Keine kultischen Vorbehalte.
Hätte sein können, ja.
Aber sie liegen alle.
Ist ja interessant, dass diese Wimpel ja auch, obwohl es ja das alttestamentliche Bilderverbot gibt, ja zahlreiche bildliche Darstellungen haben. Auch wenn sie sich hebräische, jüdische Manuskripte aus dem Mittelalter anschauen, mit reichster Buchmalerei verziert, nicht? Also man sieht, dass diese Gebote doch sehr flexibel gehandhabt wurden, wenn es um die Schönheit der Objekte ging, um die Repräsentativität.
Ja, das war ja auch ein besonderer Anlass, genau, zu dem das gemacht wurde.
Ja, man muss sagen, die Ichenhausener Wimpel sind wirklich absolute Kunstwerke. Da sind Gemalte drunter und diese Farbenprächtigkeit, die man da sieht, also wir waren alle völlig hin und weg, muss ich sagen. Es gibt einen sogenannten Prachtwimpel. Da sind lauter figürliche Darstellung drauf in den tollsten Garnen. Also wenn man das sieht, ist man einfach von so viel Schönheit einfach erschlagen. Ja, und wir sind, glaube ich, sehr glücklich, dass das sind für mich eigentlich die größten Kunstwerke in der Synagoge Ichenhausen, dass wir die wirklich harte Arbeit, aber dass die jetzt für die Ewigkeit gerettet sind, selbst wenn irgendwas passiert. Ja, man hat sie auf die Weise verewigt.
Das ist auch sicherlich sehr wertvoll. Ich habe auch gelesen, dass recht viel Wert auf Frauenbiografien gelegt wird. Ich springe so ein bisschen in dem rum, was ich gelesen habe, weil wir nicht so wahnsinnig viel Zeit haben. Mhm. Was hat es damit auf sich? War das Absicht oder gab es davon so viele? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, jetzt Frauen, so kann man das jetzt vielleicht nicht sagen. Also das Projekt beinhaltet auch 1600 Objekte und 100 Biografien, und dazu haben wir natürlich auch geschaut, dass da viele Frauen darunter sind, also Künstlerinnen haben wir darunter, Frauen, die Tora-Vorhänge gestickt haben. Und also wir mussten immer davon ausgehen, was ist da? Man muss immer davon ausgehen, welche Objekte sind da, aus denen muss man etwas machen oder aus den Frauen. Und da haben wir drei Frauen dann auch herausgegriffen, auch in der Ausstellung über die Frauen. Das ist die Therese Giese, die aus Bayerisch-Schwaben kommt und dann nach München ging als Schauspielerin. Das ist die Hedwig Lachmann, die Schriftstellerin aus Krumbach. Hürben, und wir haben versucht, solche, die auch schon prominent geworden sind, dann später uns auf die zu fokussieren.
Ich denke, Therese Giese kennen ja viele
ihre
Hörer aus den Münchner Geschichten, wo sie die Großmutter von Charlie spielt. Eigentlich hieß sie Therese Gift und stammt eben aus dem jüdischen Schwaben. Ja. Giese ist der Künstlername. Sie war befreundet mit Erika Mann und hat mit ihr zusammen das Kabarett Pfeffermühle betrieben, war eine tolle, engagierte Kabarettistin und Schauspielerin. Ja, und die berühmte Großmutter von Charlie, das war eine ihrer letzten Rollen überhaupt in den 70ern, nicht?
Ja,
man muss natürlich sagen, es ist auch gar nicht so viel überliefert von Frauen, weil durch die NS-Zeit, durch diesen Zivilisationsbruch, ist das alles verschwunden. Es ist zerstört, es ist verschwunden, es ist geklaut worden, und wir haben natürlich nur die Objekte, mit denen können wir was machen, die noch da sind, ja. Und da haben wir aber Gott sei Dank in vielen früheren jüdischen Orten haben wir einiges gefunden.
Es ist doch noch so eine reiche Fülle da. Im Grunde genommen
auch bei Privatleuten
zeigen wir eigentlich auch nur an die Spitze eines Eisberges. Man hätte noch sehr viel mehr zeigen können. Allerdings sind natürlich die Drittmittel auch nur begrenzt und wir haben eine bestimmte Projektzeit. Kann mir aber vorstellen, dass wir in Zukunft das ein bisschen ausbaut noch nicht. Aber jetzt haben wir mal sozusagen den Anfang gesetzt. Wir wollen der Forschung einen Impuls geben und die interessierte Öffentlichkeit auf diese verborgenen, einstmals verborgenen Kulturschätze hinstoßen.
Also das muss man auch sagen, das Projekt hat nur 2 Jahre Laufzeit gehabt. Also jetzt aus meiner Einschätzung rückblickend. Ja, da muss ich sagen, normalerweise schafft man das nur ganz selten. Also das, was wir auf die Beine gestellt haben, das kann ich einfach sagen, das kann man normalerweise nicht schaffen in 2 Jahren. Eigentlich braucht man 4 bis 6 Jahre für so ein Projekt. Deswegen ist es die Spitze eines Eisberges. Und dass wir das geschafft haben, 1600 Objekte in der Zeit, 100 Biografien, 4 virtuelle Ausstellungen, das kann man normalerweise gar nicht schaffen.
Das ist Wahnsinn. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht,
ich wollte vielleicht noch mal 2 Dinge erzählen, wo ich auch dachte, das habe ich ja auch erst entdeckt bei meiner Suche, wo ich dachte, oh, da müsste jetzt aber der Denkmalschutz mal kommen und was machen. Also sowas entdeckt man dann natürlich. Also Klaus, was du schon angesprochen hast, in Oettingen, da gab es eine frühere Synagoge, die ist da auch noch, die ist heute eine Arztpraxis. Und da bin ich damals mit der Heimatmuseumleiterin und dem Fotografen gewesen und habe mit dem Eigentümer gesprochen. Und dann haben wir erfahren, und diese Fotos gibt es jetzt auch in Bavarikon, oben, ganz oben auf dem Dachboden gibt es noch die alte Ostwand von der Synagoge. Und da sind lauter Fresken, da blättert das ab und man sieht noch die hebräischen Inschriften durchscheinen. Und das Fenster ist auch noch da. Das heißt, wenn man das abtragen würde, würde vielleicht darunter noch Malereien zutage treten. Und das habe ich dann auch fotografiert mit meinem Handy. Und das ist alles online. Und wenn das jetzt jemand sich anschauen würde vom Denkmalschutz, könnten die sagen, und das möchte der Eigentümer, das muss restauriert werden. Und wer weiß, was da noch für Schätze zutage treten. Und aus dieser Synagoge in Oettingen befinden sich zum Beispiel die alten Glasfenster, die Scherben. Die sind unglaublich schön und die wurden das ist ein Zerstörungsgut aus der NS-Zeit, befindet sich heute im Heimatmuseum in Oettingen. Und wenn man diese ganzen Bruchstücke sieht, dann wird einem völlig klar, was für eine unglaubliche jüdische Kunstkultur es mal gab. Wenn man früher durch Bayerisch Schwaben gefahren wäre, wäre das Ortsbild ein völlig anderes gewesen. Durch die Synagogen, die es gab, durch die Rabbinerhäuser, aber durch die Schönheit der Synagogen mit diesen bunten Glasfenstern. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte. Dann war ich in einem Ort, der Steinhardt heißt, ein ganz kleiner Ort, gibt es einen jüdischen Friedhof. Nur der verweist noch überhaupt auf diese frühere jüdische Gemeinde, aber der ist ganz abgelegen, das findet man kaum, wenn man es nicht weiß. Und in dem Ort befinden sich noch 3 frühere jüdische Häuser. Die habe ich natürlich auch fotografiert mit Roman Tarasenko, mit meinem Fotografen. Und dann stellten wir fest, ja, hier steht ja noch die frühere jüdische Schule. Dann haben wir da einfach geklingelt, das habe ich immer gemacht, so oft einfach geklingelt und geschaut, was passiert. Ja, und dann kam eine Dame raus und hat gesagt, ja, kommen Sie doch mal rein, ich zeige Ihnen hier noch ganz tolle Sachen, als ich ihr das alles erklärt habe. Dann hat sie uns oben gezeigt, im oberen Stockwerk, da waren noch kleine Malereien von den Schulkindern, von den jüdischen Schulkindern, kleine hebräische Inschriften. Und das Erstaunlichste aber war, dass da ein altes Ritualbad noch drin war und ein Brunnen. Da wohnte sie drin und sagt, ja, das Denkmalamt macht nichts, hat hier nichts unter Denkmalschutz gestellt. Und da habe ich auch gedacht, das ist unfassbar, ja. Und das haben wir natürlich auch fotografiert. Und ich denke, deswegen unser Projekt ist auch ein Anstoß, weil wir Häuser festgehalten haben, die vielleicht in 10 Jahren nicht mehr stehen. Und wir haben sie aber festgehalten, auch für die Ewigkeit. Das sind frühere jüdische Rabbinerhäuser, Händlerhäuser. Und das war natürlich auch eine riesige Recherche rauszufinden, welche Häuser waren denn mal in jüdischem Besitz oder wo haben die alle gewohnt, das rauszukriegen.
Was vielleicht noch ein toller Output dieses Projekts ist, wir haben natürlich dort dann auch Kontakte geknüpft in den Landgemeinden und für das Folgeprojekt, das vom Bayerischen Wissenschaftsministerium gefördert wurde, das jüdische Illertal, haben wir wertvolle Kontakte schon gehabt für einzelne Gemeinden, um dann vor Ort sozusagen unsere Archivstudien etwa beschleunigt voranbringen zu können. Also man schafft durch solche Feldforschung Strukturen, die der Forschung dienlich sind und die uns noch viel Arbeit im positiven Sinne die nächsten Jahre bringen werden.
Ich habe noch eine grundsätzliche Frage. Es ist ja eine Sache, ob man etwas findet, das in irgendeinem Kontakt zu den damaligen jüdischen Bewohnern steht und zwischen dem, was man archivieren will an der Stelle. Das ist ja nicht jeder Mantel, der noch hängen geblieben ist, zum Beispiel in irgendeinem alten Schrank, ist ja sicherlich in euer oder in diese Datenbank gekommen. Wie wurde das entschieden? Nach welchen Gesichtspunkten? Musealer Art eher oder eher akademischer Art sozusagen, also wissenschaftlicher Art? Wie habt ihr das
beides?
Beides.
Das sind wissenschaftliche Kriterien, aber auch ästhetische Kriterien. Man kennt ja auch Bavarikon, was die sonst so alles präsentieren. Das ist natürlich schon auch eine Schau des Schönen, ja, sozusagen ein digitales Museum des Freistaats Bayern mit seiner mehr als tausendjährigen Geschichte. Und natürlich achten wir darauf, dass nicht nur Flachware, also irgendwelche Archivalien digitalisiert sind, sondern auch schöne Objekte, nicht? Also eine gute Mischung, würde ich sagen, sodass die Wissenschaft, aber auch der interessierte Laie hier auf seine Kosten kommt.
Also ich versuche nochmal zu verstehen, wenn man zum Beispiel jetzt bei uns zu Hause nachsehen würde und gibt es dort jüdische Spuren zum Beispiel, dann würde man einen siebenarmigen Leuchter entdecken, den mein Vater mal geschenkt bekommen hat von einem seiner Mandanten, der nicht Jude war. Auch, also mit anderen Worten, wie kann man das entscheiden? Ist das jetzt etwas tatsächlich von der damaligen jüdischen Bevölkerung oder ist das vielleicht etwas, was eigentlich hergestellt worden ist und gar nicht so.
Ja, wir haben natürlich schon ein bisschen Recherchen auch gemacht.
Also
ja?
Sogar also, viele Recherchen. Genau. Also ich kann ja mal sagen, zum Beispiel in jedem der Orte, in dem ich war, in den 24 Orten, habe ich natürlich mit allen Experten vor Ort, mit dem Bürgermeister, mit den Historikern, mit den Heimatpfleger vorher Rücksprache gehalten. Was ist da? Was wisst ihr? Kennt ihr Privatleute, die irgendwas haben? Das war natürlich vorher eine riesen Recherche. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, der und der hat noch was, der hat alte Fotos. Und zum Teil war es auch so in einigen Orten, in Rathäusern, das ist zum Beispiel in Altenstadt der Fall und in Fischach, die haben selber die Objekte, die sie noch haben von den früheren jüdischen Gemeinden, haben sie in Vitrinen ausgestellt. Das heißt, in den Fällen hat man schon das gerettet, was überhaupt da war. Also du darfst dir jetzt das nicht vorstellen, man hat einen riesen Fundus. Es ist selten genug, was vorhanden ist.
Es gab natürlich vorher auch Forschung. Also da hat ganz wesentlich einer meiner Vorgänger in Augsburg, Professor Rolf Kiesling, Pionierarbeit geleistet. Ich kann mich noch an seine Antrittsvorlesung vor vielen Jahren erinnern, wo er programmatisch sagte, ich will jetzt das Landjudentum in Bayerisch-Schwaben erforschen. Das hat er auch getan. Und sein letztes Werk, ich durfte es noch mit ihm zusammen präsentieren, war sein Handbuch der Geschichte der Juden in Bayern bei De Kreuter erschienen. Und darauf kann man sich natürlich stützen. Man weiß dann schon, wo man nachschauen muss.
Verstehe.
Aber trotzdem, das enthebt einen nicht von der Aufgabe, vor Ort mit den Playern zu sprechen, weil die führen einen zu Dingen, die man sonst nicht auf dem Schirm hätte.
Es gibt dort sicherlich eine jüdische Gemeinde in der Gegend, oder?
Die einzige jüdische Gemeinde im Bayerischen Schwaben, die es gibt, ist tatsächlich in Augsburg.
Ah, ja. Heute
denn
doch.
Tatsächlich nach 45 waren eigentlich keine mehr Juden mehr da. Mhm. Und nach 45 haben sich eigentlich nicht die ehemaligen Juden. Einige konnten tatsächlich emigrieren nach USA oder Südafrika, sondern die da kamen, die kamen selber aus Polen, ja. Und jetzt dann ab den 90er Jahren des sogenannten Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion. Also die heutige jüdische Gemeinde hat eine völlig andere Struktur als die Gemeinden vor 1933.
Verstehe.
Ja. Völlig andere Leute sind das, ja.
Und wie haben die das aufgenommen, dieses Projekt? Ist das für die Gemeinde etwas Förderungswürdiges oder sind sie eher misstrauisch?
Ich bin in guten Kontakt mit einigen von Ihnen. Also die Frau Atzmon, die jetzt zuständig ist für die Kulturarbeit der IKG in Augsburg, die hat zugleich viele Jahre lang in Heinsfahrt sich um die Restaurierung und Erforschung des synagogalen Lebens dort der alten Gemeinde bemüht. Wir haben da also ganz gute Kontakte und die sind eigentlich schon daran interessiert, das zu sehen, was da früher mal in Schwaben an einer glanzvollen Geschichte, jüdischen Geschichte gelebt hat.
Ja, und da muss man auch noch sagen, wir haben natürlich, bevor das Projekt gestartet ist, mussten wir, das gehörte zu dem Projekt dazu, mit jedem Bürgermeister ausmachen. Der musste unterschreiben, dass sie uns unterstützen bei dem Projekt. Also das war alles der ganze Vorlauf. Der Vorlauf war riesig mit den Anträgen. Und das zum Beispiel auch betrifft die Auswahl für jedes Objekt, was dort zu finden ist, musste man Mitanträge, sozusagen Mitanträge hat die Staatsbibliothek mir gegeben. Also, und die Leute, die mir Objekte gegeben haben oder Institutionen, die mussten alle unterschreiben, dass sie einverstanden sind, dass diese Objekte gezeigt werden. Das heißt, es war ein unglaublicher bürokratischer Aufwand damit verbunden, rechtlich. Die Leute mussten ankreuzen, wo das gezeigt werden darf, in welcher Auflösung und so weiter. Und das haben sie oft nicht verstanden. Also es war mit unglaublich viel Bürokratie auch verbunden. Das heißt, es hat automatisch auch schon die Auswahl reduziert.
Ist das ja auch sinnvoll. Es geht ja um Bildrechte hier.
Natürlich. Genau, um sowas geht es eben, ja.
Und auch um eine technische Qualität. Und da ist tatsächlich die Bayerische Staatsbibliothek in München mit ihrem Projektträger Bavaricon, also vorbildlich. Ich denke, bundesweit werden da wirklich Maßstäbe gesetzt, wieder mal in Bayern, muss man sagen. Und darf man auch voller Stolz sagen.
Ja, und auch mit dem Fotografen. Wir haben ja einen extra Fotografen haben dürfen. Ja, ich, beziehungsweise ich, damit die Fotos besonders hochqualitativ sind. Also nicht irgendwelche Fotos, sondern also Bavaricon.
Fotograf, der sonst hat Kunstobjekte beispielsweise für die Diözese fotografiert. Also wird nicht nur geknipst, sondern werden ganz hohe Ansprüche an die Bildqualität und an die Inszenierung der Objekte auch gestellt.
Verstehe ich gut, ja. Also genau, weil Bavaricon hat noch höhere Ansprüche an die Bildqualität als andere, an die Fotos. Also das ist natürlich auch noch, ja, deswegen zeichnen sich die Objekte auch durch besondere Schönheit aus, also die Fotografien, die gemacht worden sind.
Es gibt noch eine große Sammlung, die dabei auch mit integriert wurde, ne? Von, wie heißt das noch, von Gernot Römer. Was hat's damit
Die betrifft uns aber nicht, das hat das Jüdische Museum gemacht. Ach, das war ja unser
Kooperation. Ich kann gern zu Gernot Römer was sagen. Ja. Er war eigentlich ein Pionier der Erforschung des jüdischen Lebens im Bayerischen Schwaben. Er war Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen und kam eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, also war daher nicht belastet mit irgendwelchen lokalen Geschichten vor Ort. Und der hat stieß darauf, ja, eigentlich gab es mal eine jüdische Gemeinde vor 33 in Augsburg. Und dann hat er sich gefragt, ja, was ist denn mit denen passiert? Und da hat er eigentlich immer unbefriedigende Antworten bekommen. Ja. Und dann hat er als Journalist auf eigene Faust begonnen zu recherchieren und hat Kontakt auch aufgenommen mit den wenigen, die den Holocaust in Augsburg überlebt haben. Hat da jährliche Treffen auch engagiert, die bis heute auch bestehen. Und er ist in die Archive gegangen und hat die Geschichte der jüdischen Gemeinden erforscht und hat da erste Publikationen gemacht, wobei er natürlich als Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen denke ich, ganz wusste, wie er recherchiert, und er hatte dann auch entsprechende Publikationsmöglichkeiten. Er hat es aber nicht leicht gehabt. Er war auch Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Augsburg-Schwaben. Ich bin ihm viele Jahre später in diesem Amt nachgefolgt. Und wir haben auch, als er gestorben ist, eine Gedenkfeier für ihn gemacht im Augsburger Rathaus. Also Gernot Römer hat sich riesige Verdienste um die Erforschung der ehemaligen jüdischen Gemeinden in Bayerisch Schwaben erworben. Und er hat es getan, bevor die Wissenschaft draufgestoßen ist. Nicht also ein Rolf Kiesling, das war eigentlich fast eine Generation später, also nicht ganz so viel. Aber Gernot Römer ist der Pionier der Erforschung des jüdischen Schwaben, ganz zweifellos, und dafür müssen wir ihm dankbar sein.
Ich vermute mal auch, bei diesen Funden und bei den Dokumentationen, die Sie haben, sind diese Quellenangaben in der Form auch sichtbar, woher das kommt. Dann, Also das ist,
ich finde, das ist ja überall
auch,
vermerkt.
Ist ja auch
überall.
Eine Anerkennung, dann, ja. Sowohl genau. für ja. den, der schon so viel getan hat, als auch für den eigentlichen Besitzer oder wie immer.
Also unser Bavarikon-Projekt ist auch eine Art Denkmal für die bisher geleistete Forschung. Das wird natürlich alles genannt, ja, also ganz klar.
Denke ich mir, ja.
Ja, und vielleicht auch noch mal zu sagen, da gibt es auch noch den Theodor Harburger, der hat in den 30er Jahren das gemacht, was wir jetzt gemacht haben. Da ist er auch mit seinem Fotoapparat durch Schwaben und Franken und hat auch alles fotografiert, was er noch gesehen hat, also auch in Synagogen, Gegenstände und so weiter. Und das war natürlich auch die Voraussetzung, sich an ihm zu orientieren und zu sehen, sind die Sachen vielleicht sogar noch da oder wo sind die jetzt, die er damals fotografiert hat. Mhm. Also er war da eigentlich der Pionier, der das zum ersten Mal fotografisch so systematisch festgehalten hat.
Verstehe. Es geht ja hier weniger um große Kunstwerke als um das, was das alltägliche Leben dort auch ausmachte. Gab es irgendwelche Provenienzentwicklungen seitdem, das nun wirklich in der Breite bekannt ist?
Also wir haben jetzt bis jetzt keine Provenienzforschung angestellt. Tatsächlich gibt es aber schon Kunstwerke, wenn ich an bestimmte Goldschmiedearbeiten wie Torah-Schilder denke, das ist ja ganz interessant. Wo sind die eigentlich hergestellt worden? Natürlich in Augsburg, das für seine Goldschmiedearbeiten im Mittelalter und in der frühen Neuzeit geradezu weltberühmt war. Sogar die Habsburger haben dort Goldschmiedearbeiten bestellt, um sie nach Istanbul an die Hohe Pforte zu liefern. Ja? Also man kann heute noch in Museen in Istanbul Augsburg Goldschmiedekunst bewundern und entsprechend haben auch die Landjudengemeinden ihre Kultgegenstände bei den Augsburger Goldschmieden anfertigen lassen. Ja, also das sieht man auch, das ist ganz interessant, so eine jüdisch-christliche Interaktion, die sich übrigens auch im Buchdruck nachweisen lässt. Ja.
Verstehe.
Also Buchdrucker in Schwaben oder auch in Augsburg, wenn die hebräisch gedruckt haben, also christliche Buchdrucker, haben die natürlich Juden zu Rate gezogen, nicht umgekehrt, haben auch jüdische Buchdrucker mit Christen zusammengearbeitet. Ja. Das ist auch interessant. Unser Projekt dokumentiert auch lange Phasen, ich würde sagen mehrhundertjährige Phasen eines gelungenen Zusammenlebens von Christen und Juden hier mitten in Europa im bayerischen Schwaben.
Verstehe. Wenn man so etwas aufarbeitet, dann bekommt man ja doch über die Zeit einen guten Überblick, wie sich Dinge entwickelt haben. Und es gibt aber auch Lokalhistorie. Ist irgendetwas aufgefallen, was diese teilweise Lokalhistorie in ein anderes Licht gerückt hat oder Irrtümer aufgearbeitet hat schon? Oder ist da noch gar nichts bekannt?
Also eigentlich, also ich habe gesehen, dass noch ganz viel aufgearbeitet werden muss. Also zum Beispiel habe ich gesehen, in Nördlingen stehen noch ganze Kisten, die noch nicht erforscht worden sind, über 3-4 Jahrhunderte Akten, die der jüdische Geschichte betreffen der Stadt. Das ist alles noch gar nicht richtig erfasst. Das muss alles aufgearbeitet werden. Zum Beispiel habe ich gemerkt, dass ich in Nördlingen war, dort im Stadtmuseum mit der Leiterin Andrea Kugler. Dadurch, dass wir das jetzt gesucht haben, hat sie neue Sachen im Depot gefunden und sagte, oh, jetzt finden wir ja noch ganz neue Sachen. Also im Grunde genommen muss man sagen, muss es jetzt weitergehen mit der Erforschung.
Also mit wir haben festgestellt, ja, es gibt ganz viele Archivalien zur jüdischen Schule, also die Volksschulen, die ja in Königreich Bayern nach Konfessionen und Religionen getrennt waren. Da gibt es Visitationsberichte und eine Doktorandin von mir, Monika Mendert, hat die jetzt in ihrer Doktorarbeit ausgewertet. Also das Bavarikon-Projekt hat uns Quellen gezeigt, die wir jetzt weiter beforschen werden. Ja, also es geht immer weiter und das ist das Schöne an der Wissenschaft. Es hört nie auf.
Das hat es wirklich.
Ich kenne das gut, ja.
Also da muss man auch sagen, auch jetzt mit Hedwig Lachmann in Krumbach ist zum Beispiel Beate Wohleib, die hat mir den ganzen Zugang eröffnet zu Krumbach und den Netzwerken. Also dadurch habe ich alles erfahren durch sie. Ja, und sie, du kannst ja mal erzählen, Klaus, da kommt jetzt ein neues Projekt, was auch entstanden ist durch Krumbach mit Hedwig Lachmann. Das ist alles jetzt entstanden aus dem, was wir gemacht haben. Entstehen jetzt lauter neue Projekte.
Ja, zum Beispiel, also Hedwig Lachmann hat eine Schwester, Franziska Lachmann, die also auch Tochter eines jüdischen Kantors in den Hürben. Das war auch so ein kleiner Ort mit jüdischer Bevölkerung. Die emigrierte nach Buenos Aires und hat dort Gedichte verfasst. Und deren Nachlass haben wir als Synagogenstiftung Ichenhausen bekommen. Also bislang unveröffentlichte Gedichte und Fragmente von Erzählungen. Und die werden wir jetzt digitalisieren und dann künftig auch edieren. Auch das ist letztlich ein Resultat aus den Kontakten, die wir im Rahmen dieses Projekts getroffen haben.
Wunderbar. Vielleicht könnt ihr ja noch das Radio dazu gebrauchen, diese Dinge mal hörbar zu machen.
Warum? Das wäre eine tolle Idee, dass wir einen Podcast machen und eine Lesung mit diesen Gedichten, sobald wir sie ediert haben. Die Buchvorstellung würden wir auf alle Fälle bei Radio hörbar dann machen, klar.
Wunderbar, gerne.
Ja, vielleicht da auch nochmal zu sagen, wir haben auch viele Bücher digitalisiert, also Sachen gedrucktes, was wir gefunden haben. Ja. Und da ist besonders auch wieder die Synagoge Ichenhausen wichtig. Da befinden sich mehrere Bücher aus einem jüdischen Haushalt anhand der man sehen kann, was sich in einem streng religiösen jüdischen Haushalt damals befunden hat. Das haben wir auch digitalisiert. Mhm. Also alte Schriften, die irgendwo noch vorhanden waren in Gemeinden. Ein ganz tolles Typoskript ist zutage getreten. Klaus, das hast du auch herausgegeben. Bernheim, also das würde ich jetzt nochmal erwähnen, weil das wirklich ja herausragend ist.
Also es gibt ein Typoskript eines Augsburgers, der als, ja, Emigrant und dann Soldat, zunächst der Fremdenlegion und dann der regulären französischen Armee als Jude sozusagen Deutschland von Hitler befreit hat. Ja. Mhm. Und das habe ich zusammen mit einem Enkel und einem Kollegen, einem Enkel des Willi Bernheim, also des Memoirenschreibers, und einem Kollegen herausgegeben. Was tue ich eigentlich in Meknes? Eine Autobiografie, die ja die widerständige Geschichte eines Juden im Dritten Reich zeigt, also eine Geschichte, die eigentlich geradezu unerhört ist und die äußerst spannend zu lesen und stilistisch wunderbar geschrieben ist. Also auch das ist letztlich ein Produkt dieses Projekts.
Und das haben wir auch schon vorgestellt. Als letzte Frage, wir haben jetzt ganz viel tolle Sachen gehört, ganz viel Positives gehört, ganz viel, ach, das hat geklappt und das ist das erste Mal geschehen und so weiter. Aber es gab sicherlich auch eine Menge Hindernisse, weil kurze Zeit, relativ wenig Geld und. Was hat denn das ganze Projekt am schwierigsten gestaltet und was könnte man bei einem Folgeprojekt besser machen oder anders machen?
Also auf jeden Fall müsste so ein Projekt viel länger angelegt werden als 2 Jahre. 2 Jahre ist einfach zu kurz, auch für die Leute, die das machen. Das ist nicht, eigentlich ist das Selbstausbeutung und körperlich viel zu anstrengend. Also ich bin ja ganz oft mit meinem Fotografen morgens um 5 los, nachts um 12 zurück, über 3 Monate manchmal. Das ist einfach zu anstrengend, das, weil man ja diesen Zeitdruck hat. Also die müssen länger angelegt sein, die Projekte, nicht nur 2 Jahre. Und jetzt nochmal speziell mit den Objekten gibt's natürlich die Schwierigkeit. Vieles ist natürlich, kann man dann doch nicht digitalisieren, weil die Rechte dann doch nicht da sind oder irgendwelche Leute denken, ah nee, das ist jetzt doch zu gefährlich, wenn wir die Sachen noch aus der NS-Zeit hier zeigen. Da gab's oft Blockaden, das muss ich einfach so sagen, auch von Archiven aus, oder dass die Sachen zum Teil in Archiven noch verschwunden waren oder versteckt waren.
Darf ich fragen, mehr aus Besitzgründen oder aus,
ja, vielleicht, weil es noch gar nicht richtig erfasst wurde oder inventarisiert wurde. Also in verschiedenen Archiven, wo ich war, da hieß es, ach, das ist ja alles noch dahinter versteckt, das haben wir noch gar nicht richtig erarbeitet und das liegt noch brach oder das haben wir jetzt erst gefunden. Und dann können wir natürlich nicht Sachen präsentieren, die noch nicht inventarisiert sind oder erforscht sind.
Ich denke, das ist ein bisschen eine politische Problematik auch. Mhm. Also wenn wir vor 20 Jahren dieses Projekt versucht hätten, es hätte nicht funktioniert. Denn da war noch eine Politikergeneration in den Kommunen am Ruder, die eigentlich alles, was im Dritten Reich war oder die ganze Judenverfolgung tabuisiert haben. Mhm, heute haben wir in den Rathäusern, in den Landratsämtern eine Generation von Politikern, die mehrheitlich an einer ehrlichen Aufarbeitung auch der Unheilsgeschichte vor Ort interessiert sind. Ja? Und das hat's, war, deswegen war der Kairos dieses Projekts jetzt gerade noch richtig, denn jetzt haben auch noch ein paar Leute gelebt, die noch ein bisschen Erinnerungen auch hatten an die Zeit von 1945, aber die sind jetzt dann weg, diese letzten Zeitzeugen. Also insofern haben wir den richtigen Zeitpunkt getroffen.
Ja, kann ich vielleicht nochmal sagen, der Herr Müller zum Beispiel aus Altenstadt, der ist Heimatpfleger, der macht dort auch die ganzen Führungen zum früheren jüdischen Viertel, da stehen die Häuser noch. Und er als kleiner Junge war noch in dem alten Ritualbad, was damals noch gestanden hat. Der hat mir erzählt, er hat noch auf der Marmorbank gesessen, als kleiner Junge.
Ja,
und heute werden an ihn alle Objekte gegeben, die noch auf den Dachböden gefunden werden. Das heißt, er ist die Person, wo alles jetzt landet, was noch zum Teil jetzt noch vor ein paar Monaten wieder unter den Fußböden gefunden wird. Das geht weiter alles, ja.
Ja, verstehe. Ja, also solche Menschen braucht man natürlich auch, die sich da kümmern.
Also ohne dir das wäre das nicht gegangen. Mhm. Ohne diese ganzen älteren Menschen, die sich speziell engagieren in jedem dieser Orte, hätte ich das nicht durchführen können. Auf dem Land hätte ich diese Objekte nicht bekommen. Und das setzt sehr viel Vertrauen und Engagement dieser Person voraus. Mhm. Und also da bin ich sehr dankbar. Ohne das wäre das nicht gegangen.
Als allerletzte Frage vielleicht. Würden Sie das alles nochmal machen?
Ja, ich war damals von meiner eigenen Idee überzeugt und bin es immer noch. Mhm. Ja, ist ganz einfach.
Also ich muss natürlich sagen, ich habe es ja auch durchgeführt. Ich würde 4 Jahre dafür brauchen, weil es war für mich körperlich unglaublich anstrengend. Und ich habe ja 800 Objekte beschrieben, finden müssen, Ausstellungen machen müssen. Und also die Zeit ist zu kurz aus meiner Perspektive.
Genau. Kann ich verstehen. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder bei uns waren. In der heutigen Sendung waren Ingfield Richardson und Klaus Wolf meine Gäste. Wir sprachen über Projekt Das jüdische Erbe Bayerisch-Schwabens. Ich bin Uwe König vom Literaturradio Hörbahn und ich möchte mich herzlich bedanken, dass Sie uns bis hierher begleitet haben. Wir hoffen, dass die Sendung Ihr Interesse für das Thema und auch für die Möglichkeit, sich darin umzusehen, geweckt hat. Es war ein großer Aufwand, der mit Hingabe, Empathie für die Menschen, derer es zu gedenken galt, erbracht und zu diesem außergewöhnlichen Ergebnis geführt hat. Vielen Dank, liebe Ingfield, lieber Herr Wolf, dass Sie dieses Projekt geplant haben, angegangen sind und so erfolgreich bewältigt haben. Letztendlich wurde durch Ihre Arbeit sowohl ein wertvoller Beitrag zur Erinnerungskultur als auch ein wichtiger Baustein für die Verankerung jüdischer Geschichte in der kulturellen Identität Bayerns und Bayerisch-Schwabens geleistet. Danke auch, dass wir heute so viel über das Projekt, die Menschen und die Methoden dahinter erfahren durften. Schön, dass ihr zum Gespräch zu uns ins gläserne Studio in der Bayerischen Einigung gekommen seid. Dankeschön.
Vielen Dank.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.